Wer am vergangenen Sonntag hier im Gottesdienst war, der hat in der Predigt von Gerhard Rupp bestätigt bekommen, in welch verführerischer Zeit wir heute leben. Das Diktat der Medien hat furchterregende Ergebnisse gebracht. Das Internet ist heute in verstärktem Maße die Versuchung, besonders für junge Menschen. Tausende von ihnen sind durch unmoralischen und gewaltverherrlichenden Angebote internetsüchtig geworden. Und das Erschreckende dabei ist, Christen sind von diesen Süchten und der damit verbundenen Versklavung nicht ausgenommen. Die Medien sind ja nur ein Gebiet, das der Teufel in unseren Tagen im Besonderen zur Verführung der Menschen einsetzt. Es gibt noch viele andere Bereiche, die jedem im Alltag zu schaffen machen. Denken wir nur an die Schule, an Erziehung, an den Arbeitsplatz, an die Freizeit. Wir stellen fest, dass die Herausforderungen für den Christen dermaßen hoch sind. Der geistliche Kampf bleibt aber keinem Christen erspart. Schon vor 2000 Jahren war es nicht anders. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also der Kampf ist ein guter Kampf, vor dem jeder Christ steht. Und das Wunderbare ist, dass Gott uns in diesem Kampf nicht alleine gelassen hat. Mit dem Heiligen Geist und der Waffenrüstung in Epheser 6 ist jeder Christ ausgerüstet. Die Frage ist nur, wie real jeder Gläubige mit diesen Möglichkeiten umgeht. Und bei der Beschreibung der Waffenrüstung heißt es in Epheser 6, Vers 16, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also wir sehen hier einen Christen mit der Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 erklärt bekommen. Man kann da einiges erkennen. Ich möchte hier nur eine Waffe herausgreifen, die für mich entscheidend ist. Es ist der Schild des Glaubens, habe ich ein bisschen eingerahmt. Der Schild, dieser große Schild, der den ganzen Körper praktisch abdeckt. Und durch diesen Schild können alle feurigen Pfeile des Bösen abgewendet werden. Alles ist sehr groß eigentlich. Und es gibt natürlich andere Formen auch von Schilden, die man früher, in früheren Zeiten mal verwendet hat. Aber ich glaube, dieser Schild sagt uns das, was eigentlich wesentlich ist hier. Und das ist ja nur ein Bild, ein Beispiel für unseren Glauben, wie wir den Glauben einsetzen können. Darum geht es mir. Du kannst ruhig mal das andere Bild noch nehmen. Also das ist das Schild des Glaubens nochmal. Das kann man den Schild noch ein bisschen besser erkennen. Man kann mit dem Schild so umgehen, dass man die feurigen Pfeile abwehren kann und alle Körperteile damit abschützt. Bei jeder Versuchung ist der Glaube an die Allmacht unseres Herrn gefragt. Ich rede statt von Glaube eigentlich lieber von Vertrauen zu Jesus. Und da stellt sich mir gleich die Frage, wie groß ist mein Vertrauen eigentlich zu Jesus? Wie groß ist mein Glaube? An diesem Vertrauen zu Jesus entscheidet sich, wie dein täglicher Kampf gegen Anfechtungen und Nöte ausgeht. Der Glaube, das Vertrauen zu Jesus Christus ist der Schild, an dem alle Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen, so sagt es die Hoffnung für alle. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Pfeile werden da wirkungslos abprallen. In der aktuellen Situation, da merken wir, wie gerade an dieser Stelle unser Vertrauen in unseren Herrn sehr oft irgendwie nicht ausreicht. Ich habe festgestellt, dass dieser Mangel an Vertrauen damit zusammenhängt, dass ich meinen Herrn noch gar nicht so richtig kenne.
Solange es mir gut geht, da reicht das Vertrauen in Jesus aus. Aber sobald es eng wird, fehlt sehr oft dieses selbstverständliche Vertrauen, das Geborgensein in Jesus, der ja unser guter Hirte ist. Von seiner Allmacht und Größe sind wir oft noch gar nicht so überzeugt, dass wir in dem täglichen Kampf bestehen können. Und deshalb ist es mir heute Morgen ein Anliegen, von Jesus zu lernen, oder dass wir alle von Jesus lernen. Er sagt ja von sich, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Deshalb das Thema über meiner Predigt, Jesus Christus, unser Vorbild. Und der Untertitel, jeder Christ sein Nachfolger. Ich lese dazu Johannes 1, Vers 14. Ich nehme die meisten Auszüge jetzt aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Aus diesem gelesenen Vers möchte ich drei Wahrheiten besonders herausheben und dann eine Anwendung für jeden Gläubigen machen. Zunächst einmal, Jesus ist voller Gnade. Das Wort Gnade beinhaltet die Substantive Gunst, Dank, Wohlwollen, Wohltat und das Verb dazu, aus Gnade schenken, begnaden. Das sagt uns, Jesus ist voller Wohltat, voller Begnadigung, voller Gunst. Das Wörtchen voll redet nicht nur von ein bisschen, sondern von vollständig, sodass nichts fehlt. Wie hätte Jesus sonst den Weg der Erniedrigung auf diese Erde antreten können? Das war Liebe, unendliche Liebe zu uns Menschen. Jesus ist voller Gnade, es fehlt nichts an Wohlwollen und Liebe. Wie hätte Jesus sonst sein Leben auf Erden bis hin zum stellvertretenden Kreuz, Tod am Kreuz gehen können? Und hier wurde göttliche Gnade sichtbar, so wie es in demselben Kapitel in Johannes 1, Vers 17 heißt, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Und ein weiterer Punkt, Jesus ist der gute, der vollkommene Hirte. Jesus ist deshalb gut, weil er sein Leben für die Schafe hingibt. Ich lese dazu Johannes 10, ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Der König David, der hatte sich diesem Hirten anvertraut, diesem guten Hirten. In Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist der Eigentümer der Schafe. Er ist voll verantwortlich für sie und nimmt diese Verantwortung auch wahr. Wie vielen Gefahren sind die Schafe doch täglich ausgesetzt. Er wacht über ihnen, er steht um sie. Das war damals wahrscheinlich noch viel schwieriger als heute, wo viele Zäune und so weiter sind und die Raubtiere nicht so schnell drankommen. Aber damals war das alles noch viel schwieriger. Was sagt uns das? Wenn Jesus in dein Leben getreten ist, dann ist er auch dein guter Hirte, der stets nicht nur um dich, sondern in dir lebt und täglich um dich besorgt ist.
Ich habe so toll gefunden, dass die Lieder, die wir heute gehört haben im Lobpreis, genau in diese Richtung gehen und wo das auch ausgesagt wird.
Jesus ist täglich als guter Hirte um dich besorgt. Welch ein Geschenk! Ist uns das eigentlich grundsätzlich bewusst?
Dann heißt es auch noch, Jesus gibt volle Genüge. In Johannes 10, Vers 10, da kennen wir ja den Vers, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Leben im Überfluss, sagt die Luther-Übersetzung. Wer kann das sonst noch? Wenn man das so hört, dann ergibt sich natürlich gleich die Frage, das kann doch wohl nicht sein, Leben in ganzer Fülle. Das ist doch übertrieben. Unwahrscheinlich kommt uns deshalb die Aussage vor, weil wir uns sehr schlecht oder gar nicht vorstellen können, was ein Leben der Fülle eigentlich letztlich bedeutet. Unsere Vorstellungen sind auf unseren begrenzten Erfahrungsbereich eingeschränkt. Und Gott möchte uns unter seiner Führung Erfahrungen machen lassen, die wir bisher noch nicht kennen, aber eben zu diesem Leben in der Fülle führen. Und deshalb sollte man vorsichtig sein mit den vorschnellen Gedanken, dass diese Zusage von Jesus selbst nicht stimmen kann, Leben im Überfluss zu haben. Ja, es gibt ein Leben in der ganzen Fülle, weil Jesus mit seiner Aussage dahinter steht. Ein Leben in Zufriedenheit und Geborgenheit des guten Hirten. Das gibt mir Ruhe und Sicherheit, weil ich es verstanden habe, meinem Hirten völlig zu vertrauen. David konnte schon im Alten Testament sagen, mir wird nichts mangeln. Das sind alles so Ausdrücke, die ich eigentlich lange nicht verstanden habe. Damit sagt er doch, es fehlt mir an nichts. Ich bin nirgendwo zu kurz gekommen. Ich bin mit der Fürsorge des guten Hirten vollkommen zufrieden. Klingt das nicht alles übertrieben? Natürlich heißt es nicht, dass ein Kind Gottes nie Mangel oder Not kennenlernen wird. Da brauchen wir nur an David zu denken, der von Sauls Soldaten gejagt und verfolgt wurde. Er musste größte Entbehrung, bittere persönliche Armut und schwerste Belastung nach Geist, Seele und Leib ertragen. Und auch Lebensbilder von vielen anderen Menschen unterstreichen die Praxis, dass Not, Mangel und Leiden jedem Gläubigen begegnen werden. Doch angesichts aller Nöte und Bedrängnisse kann der Gläubige mit innerer Überzeugung sagen, mir wird nichts mangeln, ich werde die göttliche Fürsorge und Leitung meines Herrn nicht entbehren. Jesus gibt volle Genüge, volle Befriedigung und ein Leben in der göttlichen Ruhe. Schon alleine diese Ruhe und die Ausgeglichenheit, in der ich mein Leben führen kann, lässt mich etwas von der Bedeutung des Lebens in ganzer Fülle, von der Jesus spricht, erahnen. Mein erster Punkt war, Jesus ist voller Gnade. Mit den Unterpunkten, Jesus ist der gute Hirte und Jesus gibt volle Genüge. Mein zweiter Hauptpunkt, Jesus ist voller Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Jesus nennt Johannes den Täufer sogar als Zeugen dafür. Er muss sich nicht selbst verteidigen. Ich lese dazu Johannes 5, Vers 31 bis 33.
Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist, und ich weiß das, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt, und er hat euch die Wahrheit bezeugt. Und Jesus sagt dann in Johannes 14, Vers 6, dieses bekannte Wort: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Und Wahrheit, was ist Wahrheit? Wahrheit meint hier, so wie es einmal einen ein bisschen kompliziert wahrscheinlich ausgedrückt hat, Sichtbarwerdung der göttlichen Wirklichkeit durch ein geschichtliches Ereignis. Sichtbarwerdung der göttlichen Wirklichkeit durch ein geschichtliches Ereignis. Also man kann es auch ein bisschen einfacher ausdrücken: Mit Jesus ist die Wahrheit in die Welt gekommen. Die Wahrheit, die man vorher nur durch die Offenbarung Gottes, durch Menschen im Alten Testament kannte, wird in Jesus geschichtliche, ja diesseitige Wirklichkeit. Und deshalb merkt Pilatus, das ist mir so aufgegangen, deshalb merkt Pilatus gar nicht, dass er vor der Wahrheit in Person steht. Er war es ja, der die Frage stellte: Was ist Wahrheit? Das griechische Wahrheitsverständnis war auf die Erkenntnis von Tatbeständen gerichtet. Und jetzt steht er tatsächlich, also Pilatus, vor dem realen Jesus, vor dem geschichtlichen Jesus. Nun, die Wahrheit macht den Menschen frei. Das ist mein nächster Punkt. Dazu Johannes 8, Vers 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus macht den Menschen frei von seinen Gebundenheiten und Sünden, die so massiv uns umgeben, wie wir ja anfangs hörten und auch in der letzten Predigt gehört haben, und von denen wir immer wieder angefochten werden. Jesus macht Menschen frei. Und er macht uns auch frei von unserem eigenen Ich. Der Blick darf weitergehen, wie Paulus das ausdrückt: Achtet den anderen mehr als euch selbst. Sehr oft drehen wir uns ja nur um uns selber. Achtet auch auf den anderen. Also Jesus kann befreien, weil er die Wahrheit in Person ist. Es gibt aber Voraussetzungen, um frei werden zu können. Der Mensch muss in Wahrheit, nämlich ehrlich, zu Gott kommen. In Johannes 4 heißt es: Gott ist Geist, und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und in Kapitel 6, Vers 37: Da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausweisen. Keiner, der ehrlich zu Jesus kommt, wird enttäuscht weggehen. Das betrifft Christen wie Nichtchristen. Also ich glaube, dass wir als Gläubige sehr oft uns so ein bisschen aussparren und meinen, das betrifft ja gerade den anderen, der noch nicht glaubt. Also wenn du innerlich angesprochen bist, dann erwartet Gott von dir eine Reaktion, ob du jetzt gläubig oder ungläubig bist, wie man so sagt. Der jetzige Augenblick ist immer der beste, um Jesus eine Antwort zu geben, weil das Aufschieben immer Gefahren in sich birgt. Und deshalb ermutigt uns schon die Bibel mit den Worten: Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung, in 2. Korinther 6. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, nach Hebräer 3. Es ist immer richtig und glaubensstärkend für einen selber, wenn man dem Reden des Geistes Gottes Gehorsam leistet und das, was einen bewegt innerlich, was einen anspricht, dass man dann die Sache festmacht. Und die Gelegenheit haben wir hier jetzt auch neuerdings ganz praktisch, dass wir hier vorne vor allen Dingen Mitarbeiter in der Gemeinde haben, die mit denen man reden, beten und die Sache festmachen kann. Es ist für viele eine große Hilfe, vor einem Zeugen auf das Reden Gottes zu antworten. Man wird ja hinterher immer wieder angefochten durch den Feind, und das ist ja auch so seine Taktik, dass man dann aber sagen kann, ich habe das vor einem Zeugen gemacht. Und das ist für mich gültig. Also diese Gespräche sind wichtig, gerade Dinge zu konkretisieren. Es gibt Sicherheit für einen selber und man kommt im Glauben auch weiter. Bis jetzt sahen wir, Jesus ist voller Gnade, Jesus ist voller Wahrheit und jetzt folgt noch, Jesus wurde Diener. In Matthäus 20, Vers 28, da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Es ist fast unvorstellbar, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verließ und zu uns auf diese sündige Erde kam. Dieser Abstieg und die Erniedrigung, die sind unfassbar. Jesus wurde Fleisch, wurde Mensch aus Fleisch und Blut wie du und ich. Jesus lebt in allen Begrenzungen des Menschen. Er hatte Durst, Hunger, musste schlafen, war müde, litt. Wer kann das verstehen? Und dabei hat er noch als Mensch Gehorsam gelernt. Wenn wir da an uns denken, müssen wir doch schon uns die Frage stellen, wie lernbereit sind wir eigentlich im tiefsten unseres Herzens? Will ich überhaupt eine Veränderung? Oder sehe ich das überhaupt ein, dass ich mich verändern sollte? Hat Jesus bei mir überhaupt noch eine Chance, dass ich von ihm lerne, wo er doch so eindringlich bittet, lernt von mir? Alles, was ich bis jetzt über Jesus gesagt habe, betraf sein Ziel. Er hat ja ein Ziel mit allem gehabt, das er geradlinig verfolgte, nämlich die Erlösung der Menschheit. Das war sein Ziel. Und deshalb kam er ja zu uns. Und jetzt wollen wir ganz praktisch von ihm lernen. Und nun kommt die angekündigte Anwendung für jeden Gläubigen oder für jeden Christen. Das ist mein vierter Hauptpunkt. Der Gläubige ist aufgerufen, Jesus nachzufolgen, damit Gottes Ziel erreicht wird. Jesus ist ja nicht mehr auf der Erde. Er verlässt sich jetzt auf uns, auf diejenigen, die er erreicht hat. Es geht darum, dass wir Menschen erreichen, dass sie errettet werden. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 21, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Und jetzt ein Punkt, Gnade, Wahrheit, Dienen. Über Gnade, Wahrheit habe ich gesprochen. Dienen gehört zusammen. Gnade soll ja unser Leben prägen. Das heißt, Wohlwollen, Wohltat, Gunst, so wie ich das erklärt habe. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, in Galater 6, Vers 10, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und jetzt wird die Sache praktisch. Die Wahrheit sollen wir also Jesus in Gnade weitergeben. Also nicht nur weitergeben, in Gnade. Wir wollen Rücksicht walten lassen, barmherzig sein, den anderen achten, Liebe zeigen. Und so werden wir die Bereitschaft zum Hören wecken. Oder wollen wir die Botschaft nur an den Mann bringen, ohne den anderen zu Wort kommen zu lassen? Mir geht es um unsere Grundhaltung, wie ich täglich mein Leben als Christ führe und mit meinen Mitmenschen umgehe. Leben in der Wahrheit, das habe ich von Bonhoeffer, bedeutet für ihn Befreiung durch Teilnahme am Sein von Jesus im Dasein für andere. Man kann es natürlich auch ein bisschen einfacher ausdrücken. Ich hoffe, dass ihr noch mitkommt, oder seid ihr schon alle nicht mehr da? Doch, ich hoffe. Durch mein bewusstes Leben mit Jesus werde ich meinen Auftrag an den Menschen erkennen und ausführen. Das Wort Wahrheit bedeutet auch Wahrhaftigkeit. Das heißt, das Leben des Christen muss von Wahrhaftigkeit durchdrungen sein. Und damit ist die Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Redlichkeit gemeint, Gott und Menschen gegenüber. Wahrhaftigkeit gegenüber anderen Menschen bedeutet nicht, ihnen schonungslos die nackte Wahrheit ins Gesicht zu schleudern. Das könnte man ja auch machen. Es geht doch um den Aufbau einer persönlichen Beziehung, um ein Vertrauensverhältnis, in dem Wahrhaftigkeit gegenüber den Mitmenschen die Grundlage ist. Wohl aber gehört es zur Wahrhaftigkeit der Liebe, die wirkliche Not und das oftmals soziale und geistliche Elend der Menschen zu sehen und nicht mit frommen Worten oder leichtfertigen Trostpflastern zu überspielen. Der Gedanke der Wahrhaftigkeit leitet mich jetzt über zu meinem letzten Punkt. Das Dienen ist die Voraussetzung, um mit dem Nächsten gnädig sein zu können. Die Wahrheit in Gnade, also mit Wohlwollen, Wohltun, weitergeben, hatten wir gesagt. Das geht aber nur, wie bei Jesus, über die innere Bereitschaft des Dienens. Jesus ist darin unser bestes Vorbild. Und ich lese dazu Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was dienen heißt, ist in vollkommener Weise bei Jesus Wirklichkeit geworden. Als Mensch lebte er auf unserer Erde ein Leben in Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Er war ein lebendiges Zeugnis, man kann sagen zum Anfassen. Die Identifikation mit den Menschen durch Anteilnahme zeichnete sein Leben aus. Zeige ich eigentlich echtes Interesse für meinen Nächsten und nehme mir Zeit für ihn? Wirkliches Dienen heißt Hingabe an nicht nur an Jesus, sondern auch an den Menschen. Mein Interesse am Menschen, meine Hingabe an ihn, um der Botschaft des Evangeliums willen, wird mir die Tür zum Herzen des Nächsten öffnen. So wie das auch in diesem Lied vorhin hieß. Also mit weniger Einsatz ist das nicht möglich. Die Wahrheit in Gnade und Wahrhaftigkeit durch Dienen weitergeben, das ist der Weg zum Menschen, weil auch Jesus ihn ging. Wir dürfen die Botschaft der Bibel nicht verkürzen. Das bedeutet Ganzeinsatz, wie bei Jesus. Es gibt dafür keine Abkürzung. Und wie Paulus es sagt im 2. Timotheusbrief, wir müssen den Regeln entsprechend kämpfen. Wie liebevoll und gnädig sprach doch Jesus mit der Ehebrecherin sowie mit der samaritischen Frau, um beiden dann auch in Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit zu sagen, die ihr sündiges Leben betraf. Das war möglich, nachdem Jesus sich erniedrigte und als Diener der Menschen seinen Weg über diese Erde ging. Viele fanden dadurch den Weg zum ewigen Heil. Und die Frage ist, gehen wir denselben Weg? Folgen wir Jesus auch in diesem Stück? Sind wir immer barmherzig und taktvoll im Blick auf die Menschen, denen wir die Botschaft bringen? Von Hingabe und Bereitschaft zum Dienen spürt man nicht immer etwas. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Aber gerade das sind die Voraussetzungen, die zu Barmherzigkeit, Geduld, Liebe und Erbarmen führen. Von Jesus heißt es, er war voller Gnade und Wahrheit, nachdem er Mensch wurde und sich selbst erniedrigte. Noch einmal die Frage, sind wir bereit, denselben Weg zu den Menschen zu gehen? Die Wahrheit, nämlich Jesus in Gnade und Wahrhaftigkeit durch Dienen weiterzugeben? Alle drei Wahrheiten gehören untrennbar zusammen. Sie gehören zu einem wahren Zeugen und Botschafter von Jesus Christus. Also diese drei Wahrheiten. Wahrheit, Wahrhaftigkeit durch Dienen. Wie aber kann ein solches Leben Realität werden? Jetzt hoffe ich, dass ihr nochmal alle wieder dabei seid, nicht schon denkt, jetzt müssen wir eigentlich Schluss machen. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich will nicht sagen, dass das andere unwichtig war. Wie kann solch ein Leben bei uns Realität werden? Wenn wir auf uns schauen, dann müssten wir eigentlich schon gleich resignieren. Was wir als Gläubige zu tun haben, ist Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er uns täglich durch sein Wort sagt. Dann wird er uns zu wahren Zeugen machen. Das hat er ja selbst versprochen. Kommt zu mir oder kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19. Das sollte sich jeder über sein Bett hängen. Was wir zu tun haben, ist Jesus nachzufolgen. Das ist das einzige Muss, sage ich immer. Das ist unsere Verantwortung. Und seine Verantwortung ist, dass er uns zu Menschenfischern macht. Wie befreiend ist doch diese Botschaft. Das hat mich so befreit, dass ich nicht jeden auf der Straße anhalten musste, nicht, was ich immer dachte, um ihm die Botschaft zu bringen. Also Jesus will es machen. Das ist ja großartig, also was hier alles möglich ist. Vielen Dank. Also ich glaube, die Botschaft hat schon irgendwie geholfen. Wenn wir in diesem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber unser Leben mit Jesus führen, dann hat das gravierende Auswirkungen. Und die ich wie folgt zusammengefasst habe, ich habe es überschrieben mit das tägliche Leben mit Jesus. Was bewirkt das? Ich habe da 6 Punkte. Mutmachende Erfahrungen. Ich erlebe Gebetserhörungen, dass Gott antwortet, dass das einfach nicht nur ein Gerede ist gegen die Wand oder gegen die Decke. Und diese Erfahrungen, die ich mache, diese einzelnen kleinen und großen Erfahrungen, die ich mache, stärken das Vertrauen auf Jesus. Und dieses Vertrauen ermutigt in dem täglichen Glaubenskampf, in dem wir stehen. Und vor allen Dingen, Jesus wird in unseren Augen größer. Und der 5. Satz, der gefällt mir besonders hier. Die Probleme verkleinern sich in dem Maße, wie mein Vertrauen auf Jesus zunimmt. Da wird das alles verschoben. Und wir können unsere Arbeit aus der Ruhe in unserem Herrn heraustun. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich nicht rumzappel die ganze Zeit, sondern dass ich wirklich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg und Jesus schenkt mir diese Ruhe. Ich komme auf den Anfang meiner Predigt zurück. Die Anforderungen im Alltag und die Versuchungen des Teufels nehmen von Tag zu Tag zu. Und Jesus hat durch sein Leben hier auf Erden, durch seinen Tod am Kreuz und seine triumphale Auferstehung Tod und Teufel besiegt. Das wird einmal offenbar werden. Jetzt ist das noch nicht so sichtbar. Und er konnte sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was hindert dich eigentlich, diesem großen und mächtigen Herrn nicht nur in guten Tagen, sondern auch dann, wenn es eng wird, dein volles Vertrauen zu schenken? Denn unser Glaube, unser Vertrauen in Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so liebevoll mit uns umgehst. Du kennst unser Versagen an den kritischen Punkten. Vergib uns unseren Unglauben und lass diesen Tag nicht vergehen, wo wir dir ganz bewusst unser volles Vertrauen schenken und durch dein Eingreifen immer wieder ermutigt werden, dir weiterhin zu vertrauen. Hilf uns, dass wir festmachen, was wir innerlich spüren, vielleicht mit einem Menschen, mit dem wir darüber reden und beten können. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe zu uns. Amen.